Herzlich willkommen bei den Pepsi Elternguides. Marlina Schmidt und Daniela Lang geben Ihnen in diesem Podcast einfache und praktische Tipps rund um die Themen Erziehung und Elternsein. Ein Kind zu bekommen heißt, auf eine Weltreise zu gehen, von der man niemals wieder so zurückkommt, wie man startet. Die Pepsi Elternguides bieten wie in einem Reiseführer Tipps an, aus dem Sie herauspicken können, was zu Ihrer individuellen Familienreise passt. Hier sind für Sie Marlina Schmidt und Daniela Lang.
Hallo, liebe Eltern, herzlich willkommen zu unserer 16. Podcast-Folge Rechte oder linke Hand. Ja, die Händigkeit bei Kindern, also eine oder auch eine Handdominanz, ist genetisch angelegt und meist so bis zum 3., 4. Lebensjahr, aber spätestens zur Einschulung in den allermeisten Fällen stabil ausgeprägt. Ein Wechsel des Handgebrauchs bis ins Vorschulalter ist möglich, sollte aber bis zum Eintritt in der Schule dann auch geklärt sein.
Ja, hallo liebe Eltern, da hast du schon eine gute Einführung gegeben, Marlina. Mir ist ganz wichtig dabei anzumerken, dass die Entwicklung der Händigkeit zur Entwicklung der Feinmotorik gehört. Und es ist den meisten Leuten oder Eltern auch gar nicht bewusst ist, dass man auch ein dominantes Führungsauge hat und ein dominantes Führungsohr. Genau, all das gehört zur Feinmotorik, aber eben auch ein dominantes Bein bzw. einen dominanten Fuß. Das sieht man ja manchmal bei den Fußballspielern.
Ich wollte gerade sagen, dass zumindest ein Fußballeltern, glaube ich, ein Begriff, weil die viel Fußball gucken, weil da sagt man oft, mit seinem starken Bein hat er geschossen oder mit seinem schwachen Bein, obwohl ich auch von meinem Mann zum Beispiel weiß, dass es immer mehr Fußballer gibt oder Profifußballer, die nennt man dann, ich glaube, Beidfüßig oder sowas, die mit beiden Füßen gleich gut schießen können. Aber das trainieren die ja.
Tatsächlich, also ich bin Rechtshänder und ich habe früher Judo gemacht und habe irgendwann angewöhnt, links meine Würfe zu machen. Warum? Weil der Überraschungsmoment dann irgendwie der größere war, weil viele nicht damit gerechnet haben. Genau, ja. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass die starke Seite des Beins, also in dem Fall das Führungsbein, nicht unbedingt auf der gleichen Seite liegen muss, wie eben die bevorzugte Hand. Aber, und da betone ich, in meiner Welt es einfach vorteilhaft ist, wenn das Auge auf der gleichen Dominanz liegt wie auch die Hand. Und eigentlich auch Linkshänder ein recht ausgebildetes Führungsohr haben sollten. Genau, das hängt dann damit zusammen, dass die Hörverarbeitung optimaler funktioniert und könnte bei Sprachtests tatsächlich Vorteile bieten. Aber wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung. Also die Seitlichkeit von Hand, Fuß, Auge und Ohren kann eben auch ganz unterschiedlich ausgeprägt sein, ohne dass es überhaupt problematisch ist oder zu Problemen führt. Es gibt nämlich gar keine wissenschaftlichen Evidenzen dafür, dass bestimmte Kombinationen optimal sind.
Ja, ich weiß nur, für bestimmte Sportarten, wie zum Beispiel Bogenschießen oder auch für oder ich glaube für alle Schießsportarten oder auch für bestimmte Bewegungsmuster.
Genau, bei Bogenschießen auch.
Also, genau, kann die Kombination quasi relevant sein, dass das eben gut zusammenspielt. Also jetzt das Führungsauge zum Beispiel mit der Führungshand gut zusammenarbeiten kann und auf der richtigen Seite oder auf der...
Nein, eigentlich mehr ist es die Kreuzdominanz, genau, die ja dann ein Vorteil ist. Genau, also Kreuzdominanz heißt dann zum Beispiel, ich bediene den Bogen mit der rechten Hand, schaue aber da jetzt zum Beispiel mit dem linken Auge durch, sag mal beim Bogenschießen, Korn, Kimmel, keine Ahnung.
Lustigerweise, ich war vor kurzem Bogenschießen und ich weiß jetzt, was man beim Bogenschießen ja gar nicht ein Auge zukneift, wie man bei vielen anderen Schießsportarten, die er macht. Ja. Bogenschießen tut man wohl intuitiv, heißt das. Das ist wohl noch tief in uns verwurzelt, weil wir ja früher so gejagt haben sozusagen, dass man das Ziel schon anvisiert, aber jetzt nicht so wie bei den anderen Schießsportarten ja so, das kennst du doch, oder so vom Volksfestschießen oder sowas, da schaut man doch durch so ein bestimmtes Zielding auch irgendwie.
Genau.
Genau. Und das ist beim Bogenschießen nicht, aber trotzdem muss es ja zusammenarbeiten, richtig.
Genau, also wichtig ist auf alle Fälle, dass sozusagen alle Körperteile bis zum Schuleintritt in eine gewisse Dominanz entwickelt haben sollten, damit einfach so ein Kind entspannt lernen kann.
Ja, fürs Lesen zum Beispiel ist es ja auch von Vorteil,
gell? Ja, und in unserer Folge geht es jetzt aber heute wirklich nur um die Entwicklung von der Hand. Und da wollen wir jetzt als erstes gleich mal starten, wie entwickelt sich denn überhaupt so eine Händigkeit und so ein bisschen ja, nähere Informationen dazu bieten.
Also in der Regel entwickelt sich es ganz automatisch und man muss auch gar nicht viel, sage ich mal, dazu tun, dass sich das entwickelt, weil es ja bei uns angelegt ist, diese Händigkeit, ob wir Rechts- oder Linkshänder sind. Und so ab dem ersten Greifen sollte man vielleicht nur darauf achten, dass man Gegenstände zentral anbietet, also nicht immer bewusst in eine Hand gibt, damit das Kind quasi frei wählen kann. Und in der Regel ist es da auch noch so, dass also die Kinder die Redehand gleich viel benutzen, weil eben noch die Händigkeit noch nicht ausgeprägt ist. Genau, man kann beobachten, dass sie sowohl mit links wie auch mit rechts zugreifen und dann auch irgendwann anfangen, die Sachen von rechts nach links auch zu übergeben oder auch andersrum.
Genau, also ich finde, dass Babys da schon auch ganz früh, natürlich hängt das auch mit der Verknüpfung des Gehirns wieder zusammen, aber die machen dann schon auch so ein bisschen so eine Körperwahrnehmung. Was passt denn besser, was fühlt sich besser an, wo kann ich gezielter greifen, wo kann ich was fester halten? Also das sind ja schon ganz, ganz, ganz frühe Erfahrungen.
Und es ist auch so, dass man schon so ab circa 8 Monaten tatsächlich schon eben bei den Babys oft schon so erste Anzeichen erkennen kann für eine Handpräferenz. Also dass eine Hand vielleicht öfters zugreift oder gezielter zugreift oder eine Hand es irgendwie schon besser kann einfach, ja, oder geschickter sich anstellt. Also das ist durchaus schon recht früh, eben so ab 8. Monat schon.
Genau, ich habe auch mal mit einer Orthoptistin gesprochen, weil tatsächlich die Literatur sagt, dass die Ausbildung eines Führungsauges schon ja bis zum 5. Lebensjahr andauern kann. Aber sie meinte auch, war auch der Meinung, dass das durchaus im Babyalter schon angelegt wird, eben auch ein dominantes Auge dann eben auszubilden.
Ja. Und so ab dem, sag ich mal, vom 1. bis zum 3. Lebensjahr ist es in der Regel weiter so, dass die Kinder beide Seiten testen. Das heißt, die Händigkeit wechselt noch sehr oft. Es wird zum Beispiel mit beiden Händen gepuzzelt oder auch der Stift malt mal für kurze Zeit in der rechten Hand und dann wird er auf die linke Hand übergeben. Oder auch das Kind greift mit der Hand zu dem Gegenstand, wo der Gegenstand einfach näher liegt. Also wenn der Stift jetzt links liegt, dann nimmt die linke Hand den und malt und wenn er rechts liegt, vielleicht die rechte. Das ist aber in dem Alter noch ganz normal, weil die Kinder sich hier einfach noch ausprobieren und selber erstmal spüren müssen, welche Hand ist denn die,
genau,
die es leichter kann oder die es besser kann. Und das Gehirn fängt dann so nach und nach eben an, das zu erkennen und gibt dann mehr oder weniger dem Kind die Rückmeldung oder der Hand die Rückmeldung. Also auf der Seite bin ich besser.
Ja,
ja, und da funktioniert mein Gehirn oder meine Verbindungen besser und das steuert dann in die Hand sozusagen um.
Definitiv. Und also da ich finde mal, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, wie da eigentlich auch die Körperwahrnehmung mit reinspielt. Ja, also ein Kind, was sich von Haus aus schlecht spürt, ja, das wird da wahrscheinlich eher dann Probleme haben, als wie ein Kind, was sich gut spürt und einfach auch ein gutes Gefühl dann eben
genau,
auch
das spürt sich entwickelt. Irgendwann, die linke Hand ist die, genau, wo ich irgendwie das Puzzleteil viel besser reinbekomme.
Ja.
Ja, oder es ist eben die rechte. Ja, im 3. und 4. Lebensjahr ist dann meistens doch schon eben eine deutliche Ausprägung der Händigkeit zu erkennen. Das bedeutet, das Kind greift gezielt mit der dominanten Hand, auch wenn der Gegenstand jetzt eben auf der anderen Seite liegt. Und eine wechselnde Händigkeit ist auch einfach so, bleibt für das Gehirn immer irgendwie irritierend. Und die Geschicklichkeit einer dominanten Hand kann sich nicht optimal entwickeln. Das heißt, das Kind kann dann vielleicht auf beiden Seiten was schon gleich gut, aber es ist dann eine Verbesserung wird dann schwieriger sozusagen, weil genau, das Gehirn einfach eigentlich so ausgelegt ist, dass eine Seite stärker wird und sich quasi eine Seite da besser entwickelt und die Energie eben mehr so in eine Seite reingelenkt wird und dann so diese ganz gezielten feinmotorische Tätigkeiten bleiben dann einfach schwierig.
So kann man sich so ein bisschen auch vorstellen, ja. Da kommen wir aber später auch noch so ein bisschen dazu. Wir erklären, warum das auch so wichtig ist, dass diese zwei Gehirnhälften eben so gut zusammenarbeiten. Was mir noch eingefallen ist, also so zwischen, ja, am Ende des 4. Lebensjahres kann man schon auch ein bisschen beobachten, wie sich dann sozusagen der Griff auf einer Seite auch verfeinert. Ja, also Babys greifen ja noch ganz viel eher so ein bisschen tollpatschig wie so ein tapsiger Bär mit der ganzen Hand. Und je länger Kinder sozusagen im Greifen und Dinge fassen, umso weniger Finger nutzen sie auch dazu. Und eigentlich sollten Kinder dann so mit 4 Jahren schon so ein bisschen im 3-Punkt-Griff, vielleicht noch so ein bisschen, ja, 4-Punkt-Griff, also sprich Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, greifen, aber man merkt schon, dass eigentlich auf der dominanten Hand der Griff, also weniger Finger sozusagen aktiv sind. Also ich finde schon, es ist so ein bisschen so ein kleines Beobachtungskriterium. So ein Mini. Neben vielen anderen Dingen.
Ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, als Eltern kann man es vielleicht ganz gut beobachten. Ich denke, viele Kinder haben irgend so ein Steckspiel, sowas, oder wie Steckperlen zum Beispiel, auch diese Bügelperlen. Und die sind ja auch so klein. Und da ist es dann eben so, dass wenn du eine dominante Hand ausgeprägt ist, dann können die das, sage ich mal, mit vier, vielleicht so drei, vier schon ganz gut, so eine kleine Perle zu greifen, eben mit diesem Pinzettengriff, wie du genannt hast, wo ja dann wirklich nur Daumen und Zeigefinger mehr arbeitet.
Genau,
ja.
Wobei da kommt jetzt gerade der genaue Mensch in mir vor. Also eigentlich ist der Griff ist eigentlich Daumen und Zeigefinger, der klassische Pinzettengriff.
Ich dachte, ich habe was Falsches gesagt.
Nein, du warst schon richtig. Also sprich, weil das auch die zwei sind, die dann den Stift halten sollen, genau. Und der Mittelfinger sozusagen ja unter den Stift gelegt wird. Ja, also wenn man so ein bisschen rumschaut, auch viele Erwachsene halten den Stift eben nicht richtig. Ich weiß auch, dass in manchen Schulen da gar nicht mehr so Wert drauf gelegt wird. In meiner Welt ist es halt einfach so, dass es einfach weniger Kraft kostet. Also deswegen bin ich da schon jemand, der da einfach auch gut nochmal hinschaut. Genau, und dann eben damit nicht der Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger sozusagen den Stift hält. Einfach so ein Erfahrungswert.
Ja, und jetzt ist eben das, was uns, glaube ich, ganz wichtig ist, uns beiden, oder wir euch gerne als Eltern mitgeben wollten, dass es vor allem vor der Schule dann oder vorm Schuleintritt doch sehr wichtig ist, dass eine Handdominanz ausgeprägt ist. Oder in der Schule spricht man dann manchmal, glaube ich, auch von der Schreibhand. Genau, die sollte jetzt einfach feststehen, weil das Gehirn eben, wie wir schon erwähnt haben, generell mit so einer Spezialisierung arbeitet auf Einerseitigkeit. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn das ausgeprägt ist, also wenn es eine Händigkeit gibt, ist einfach
dann funktioniert es auch von Lernen, ganz alleine.
Genau, und das Lernen ist dann einfach viel leichter. Auch Lesen ist leichter, wenn man das vielleicht gar nicht denkt, dass das wichtig ist. Aber
Da kommt wiederum das Führungsauge dazu.
Genau. Und es sind so, es ist einfach ein viel leichterer Start für ein Kind, wenn das davor klar ist, bin ich rechts oder bin ich Linkshänder. Schon alleine auch, um zu wissen, welches Arbeitsmaterial brauche ich. Brauche ich was für die rechte Hand, brauche ich was für die linke Hand? Ja,
also ich finde schon, also mit mir, glaube ich, gibt schon ein paar Berufsgruppen, die schon auch ein bisschen so die Theorie vertreten, dass eine gewisse Dominanz schon auch effizienter arbeitet, als wie wenn man sozusagen so eine vollständige Symmetrie hat. Ja, eben also diese klassischen, ich bin Beidhänder. Das heißt jetzt aber nicht, dass eine Beidhändigkeit was Falsches ist, weil das Gehirn, wie gesagt, sehr kompensatorisch ist und trotzdem sozusagen mit weniger Kraft arbeiten kann. Ich habe einfach in meiner Arbeit festgestellt, dass wenn das, ich sage jetzt mal, sauber angelegt ist, dass das einfach, dass einfach vieles einfacher ist. Eben der Schreiblernprozess, die Graphomotorik, alles, was ich brauche, um überhaupt schreiben zu lernen. Letztlich auch der Leseprozess ist einfach einfacher, wenn das dominante Auge in meiner Welt auf der richtigen Seite von auch der Führungshand liegt. Ja, aber da kommen wir jetzt gleich noch
dazu. Ja, ich habe auch das Gefühl, die Kinder haben mehr Ruhe, wenn eine Seite, also wenn die eben nicht mehr hin und her wechseln müssen, weil dann irgendwie finden sie so besser zu auch so einer inneren Ruhe.
Meinst du jetzt die Hand oder meinst du mehr oder weniger die gesamte
Motorik? Ich meinte so die gesamte Motorik. Ja, das ist einfach, wenn das davor geklärt ist, einfach so eine mehr Ruhe in diesem Kind liegt, da ist so mein Eindruck.
Ja. Genau, da kommen wir ja später noch so ein bisschen dazu, was tun bei unklarer Händigkeit, da kommt es
genau,
so
ist eigentlich auch unser
zu tragen.
Ja, aber unser nächster Punkt ist erstmal quasi, wie kann es denn überhaupt sein, dass sich so eine Handdominanz eben nicht ausprägt, was durchaus vorkommen kann und genau.
Da möchte ich dazu sagen, also viele Eltern denken da immer, oh Gott, mein Kind ist da so alleine damit. Also mir ist ganz wichtig zu sagen, da wurde weniger was versäumt als sonstiges, sondern also das gibt's ganz oft. Ja, das passiert sehr viel und
man kann einfach eben verschiedene Gründe haben, gell? Und ein paar wollen wir da jetzt eben auch aufführen. Also so ganz klassisch oder was einfach, glaube ich, jedem Kind passieren könnte, wäre einfach so eine frühkindliche Verletzung. Eben zum Beispiel, dass das Kind über einen längeren Zeitraum eine Hand nicht benutzen kann aufgrund einer Verletzung. Ganz einfach vorzustellen, das Kind bricht sich den Arm und muss relativ lange einen Gips tragen. Dann kann es ja die eine Hand nicht benutzen und zwangsläufig macht es dann alle Tätigkeiten mit der anderen Hand. Und das kann einfach schon zu einer Irritierung führen.
Genau, und dann oft, wenn der Gips ab ist, dann sind ja oft auch die Muskeln sehr schlaff. Genau. Das ist ja dann auch nochmal was.
Oder man hat sich dann auch so gewohnt. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, Kinder haben dann irgendwie ganz lange eben nur eine Hand benutzen können und dann ist zwar der Gips vielleicht weg und man könnte, und dann trauen die sich manchmal nicht so. Die sind dann so ein bisschen vorsichtig und sind so lange gewohnt gewesen, nur diese eine Hand zu benutzen und trauen dann der anderen Hand noch nicht oder dem anderen Arm noch nicht so ganz, ja. Genau, auch neurologische Besonderheiten können dazu führen, dass keine klare Dominanz sich entwickeln kann.
Ja, dann ist, also in meinem Erfahrungsschatz kann ich sagen, dass es ganz oft so ist, dass Kinder keine dominante Hand entwickeln, wenn bereits im Baby- oder Kleinkindalter die Hüfte blockiert ist. Also das sind die Hüftknochen, genau, das heißt, im Laufe der Entwicklung, man hat es schon gesehen, das Baby kann irgendwann sitzen, frei sitzen und aber muss sich ständig noch irgendwie aufstützen. Ja, eine Hand muss immer im Stütz sein, weil sonst das Baby irgendwie umkippen würde. Oder man merkt es auch ja beim Schuhe anziehen. Ein Kind wird immer nur mit einer Hand irgendwie arbeiten, die zweite Hand, weil es die zweite Hand eben im Stütz braucht. Das heißt, das Kind kommt aufgrund von diesen Stützmechanismen gar nicht dazu, in die Körperwahrnehmung zu gucken, okay, welche Seite ist denn jetzt wirklich meine bevorzugte Seite? Genau, dann, man merkt es auch so ein bisschen daran, dass die Kinder so ein bisschen so eine schlechte Aufrichtung haben. Ja, die sitzen immer so ein bisschen wie so ein zusammengesackter Sack und ja, die Hand muss einfach da sozusagen den Oberkörper stützen. Man kann vielleicht auch schon das ein oder andere so ein bisschen in der Entwicklung auch nachvollziehen. Manchmal waren das auch schon Kinder, die sich, wenn die in der Rückenlage lagen, ja, so, ich weiß gar nicht mehr so genau, zwischen 4. und 6. Monat drehen die Kinder sich in der Regel. Genau, dass die so eine Schokoladenseite haben. Das ist schon so ein bisschen so normal, aber eigentlich wäre es vorteilhaft, wenn so ein Kind sich eben über beide Körperseiten dreht.
Weil es eben sonst die Wahrnehmung auch immer nur auf einer Seite hat.
Genau, und da ist natürlich eben dann auch vielleicht ein Problem, dass das Kind dann eben auch Probleme hat, eben diesen Kopf zu halten. Ja, genau, wo wir wiederum zum Führungsauge dann auch ganz gut kommen. Ja, teilweise haben die Kinder eben Probleme, eine Führungshand zu entwickeln, weil die das Krabbeln ausgelassen haben. Wir haben ja vorhin schon gemerkt oder gehört, dass eine Dominanz auszubilden, egal in welchem Bereich, ganz viel zu tun hat mit dem Gehirnhälftenaustausch. Und Krabbeln ist sozusagen die Übung, um beide Gehirnhälften zu stimulieren und flüssig sozusagen zusammenzuarbeiten.
Also weil ständig das Gehirn sich ja, also oder die Körpermitte sich ständig kreuzt.
Genau.
Weil die Gehirnhälften einfach zusammenarbeiten müssen beim Krabbeln.
Genau, das ist ein ganz ein wichtiger Meilenstein eben für die Gehirnentwicklung, also für die Gesamtentwicklung der Seitigkeit, eben auch für die Augen und auch für die Ohren und auch fürs Bein.
Ich kann nur sagen, ist Ihnen vielleicht als Eltern schon öfters begegnet, dass irgendein Arzt oder auch später ein Kindergarten oder eine Krippe oft die Frage stellt, ist das Kind gekrabbelt? Genau, also das ist quasi so der Hintergrund dahinter, weil man weiß, wie wichtig das für diese Gehirnentwicklung ist, dass Kinder ja gekrabbelt sind.
Genau. Oftmals ist es eben dann auch ganz wichtig, um eine dominante Hand auszubilden, dass sozusagen alle Bereiche der Feinmotorik, also sprich das Auge und die Hand, die Körpermittellinie flüssig kreuzen können. Ja, also das können Sie sich vorstellen, Sie haben so eine gedachte Linie bei der Nase, abwärts sozusagen, körperabwärts. Und das Kind soll lernen, mit der rechten Hand gut flüssig auf die linke Seite rüber zu arbeiten. Und genauso soll aber auch die linke Hand flüssig nach rechts rüber greifen können, um etwas zu machen. Also ich habe da, also vor 2 Jahren hatte ich ein Kind, ein Integrationskind, was wirklich mit stoischer Ruhe sozusagen die Spielmaterialien im rechten Greifraum mit rechts aufgenommen hat und im linken Greifraum mit der linken Hand. Und das hätte niemals von der einen Seite zur anderen gefasst, sondern das hat dann immer quasi ein Material genommen, hat in der Körpermittellinie einen Handwechsel vollzogen, um damit dann sozusagen es auf die gegenüberliegende Seite zu bringen. Ja, man kann sowas auch ganz gut beobachten, wenn man die Kinder den Tisch abwischen lässt. Ja, man gibt ihnen den Lappen und die wischen vielleicht mit einer Hand und man sieht dann, bei der Körpermittellinie nutzen sie dann die andere Hand. Also da gibt es ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Ausprägungen, an denen man erkennen kann, ob ein Kind eben die Körpermittellinie nicht kreuzen kann. Ja, das ist in meiner Welt tatsächlich, ja, ich habe jetzt gerade dieses eine Integrationskind beschrieben, aber das ist ganz, 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 ganz oft so, dass das ein großes Thema ist, um eine gute Händigkeit zu entwickeln, weil man eben nicht die Körpermittellinie kreuzen kann.
Wann würdest du sagen, Dani, ab welchem Alter sollten die Kinder die Körpermittellinie kreuzen können?
Na, im Prinzip, also im, ja, mit dem Krabbeln, ja, also Krabbeln bahnt das ja schon so ein bisschen und dann muss ich das, wenn ich keine Hand im Stütz habe, ja, dann ist das ja schon mal auch ein gutes Zeichen oder eine gute Sache, dann ja, die Körpermittellinie auch einfach zu kreuzen, ja.
Ja, was denke ich auch bei vielen Kindern ein Punkt sein kann, ist, dass Kinder ja generell sehr viel am Modell lernen, also quasi Verhalten nachahmen. Und wenn man dann zum Beispiel in der Familie nur Rechtshänder hat, also Geschwister, Eltern, dann kann es auch einfach sein, dass das Kind denkt, das ist die Hand, die man benutzen muss, weil es uns ja quasi immer sieht. Es kann auch andersrum passieren, dass das Kind quasi, weil wir ja wie ein Spiegel funktionieren sozusagen, also ich bin Rechtshänder und mein Kind benutzt immer die linke Hand, weil wenn ich dem gegenüber sitze, dann wäre es ja die für das Kind quasi die gleiche Seite. Ja, und das liegt einfach daran, dass Kinder einfach uns ganz viel nachahmen, uns Eltern oder Geschwister oder auch Personal natürlich in den Kindertagesstätten, ja, weil sie denken, es gehört so, ja, ich mache das so, wie mein Gegenüber oder mein Neben mir das so macht, ja, und es betrifft dann vor allem auch die Kinder, die manchmal so diese Eigenwahrnehmung eben fehlt, dass sie selber spüren können, welche Hand ist denn für mich die Hand, die sich irgendwie besser anfühlt, die es irgendwie leichter kann.
Ja, tatsächlich hatte ich das im Verlaufe, also ich weiß, wir beide arbeiten schon sehr lange in dem Bereich, tatsächlich hatte ich das einmal, also da war halt wirklich, hat alles gepasst, das Kind hat sich nicht gestützt als Baby, das Kind ist gekrabbelt und trotzdem hat es irgendwie die falsche Händigkeit gehabt und dann haben wir irgendwie mal gemerkt, dass das ganz wichtig war, dass der Papa und die Mama das ja dann auch so machen und dann, ja, war das dann einfach, ja,
tatsächlich. Oder das Kind hat wahrscheinlich dann eine gute Beobachtungsgabe auch gehabt, weil ihm das eben auch aufgefallen ist.
Ja, gell? Weil das auch wirklich dachte, das muss so sein. Also Papa und Mama bringen mir lauter Dinge bei und dann wird es sicherlich schon nicht falsch sein, was sie mir da zeigen. Ja? Also Kinder lernen ja schnell, wie die Welt funktioniert.
Ja.
Und da haben sie einfach gedacht, oder dieses Kind hat gedacht, so funktioniert die Welt und dann mache ich es ja auch mal genauso, was ja auch nicht unbedingt falsch ist.
Und es ist ja auch gar nicht einfach, einem Kind, was zum Beispiel ein Linkshänder ist und ich bin ein Rechtshänder, dem Kind dann was zu zeigen, wie es mit der linken Hand geht. Also das ist gar nicht so einfach. Ja, teilweise kann es auch einfach daran liegen, dass so, sag ich mal, so das richtige Arbeitsmaterial nicht vorhanden ist für die richtige Hand.
Also, was meinst du denn für Arbeitsmaterial?
Ich meine es, dass einfach unsere ganze Welt, sag ich mal, eher noch auf Rechtshänder ausgelegt ist. Also eine Türklinke ist zum Beispiel immer auf der rechten Seite, ja, meines Wissens, oder? Ich hätte jetzt gesagt, so eine Türklinke, wenn ich auf die Tür zugehe, ist immer auf der rechten Seite, genau. Aber nicht nur das, sondern natürlich die, es gibt viel Linkshändermaterial, aber Schere, Stifte, also wenn die dann schon so Einkerbungen zum Beispiel haben, Lineal zum Beispiel auch, wenn ich so ein Lineal anlege, dann ist das so wie die Schreibrichtung, oder auch die Schreibrichtung ist eigentlich für Rechtshänder leichter, sage ich mal, weil wenn ich mir vorstelle, ich schreibe mit der linken Hand, dann muss ich ja quasi immer über das Geschriebene drüber mit meiner linken Hand.
Ja.
Oder wenn da was vorgeschrieben ist, also ich habe das damals beobachtet bei meinen Kindern, das ist ja auch schon ein bisschen her, dass sich das eben geändert hat, was ich gut finde, wenn man Buchstaben lernt. Zum Beispiel, ich lerne das A, dann ist ja das A in der Zeile einmal vorgeschrieben. Mhm. Und als Rechtshänder, wenn das an der linken Seite vorgeschrieben ist, sehe ich ja dann dieses A. Ja? Wenn das aber, und bei meinen Kindern war es eben schon so, dass dieses A zum Beispiel jetzt rechts und links in der Zeile steht, damit ich eben als Rechts- und als Linkshänder immer auch dieses A sehe und es nicht mit einer Hand verdecke. Also da ist ja schon auch viel passiert, aber trotzdem ist irgendwie so, sag ich mal, ganz viele Sachen noch so
für
Rechtshänder gemacht. Und manchmal, glaube ich, denkt man auch als Elternteil gar nicht drüber nach, weil gerade wenn man, glaube ich, selber Rechtshänder ist, dann ist es so automatisch irgendwie, dass es...
Genau, manchmal hat es ja durchaus auch einen genetischen Ursprung, wie Händigkeit sozusagen sich engrammiert. Und da habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass es manchmal auch eine Generation auslässt. Also sprich, die Eltern sind nicht unbedingt Linkshänder, aber wenn man mal so schaut, sind es dann irgendwie die Großeltern gewesen. Mhm. Also auch das kann da schon mit reinspielen. Und tatsächlich, ich habe am Wochenende eine Fortbildung gemacht und da waren Linkshänderberaterinnen, das waren Ergotherapeutinnen. Mhm. Und die haben auch gesagt, dass es einfach oft das Problem ist, dass man den Linkshändern sozusagen nicht so wirklich den Umgang mit dem Material Material dann einfach auch zeigt und zeigen kann. Also ich weiß, dass die Mitarbeiter, die Handarbeitslehrer, ja, wenn die den Kindern Stricken beibringen, dann bringen die den Linkshändern auch links gedacht Stricken bei. Ja?
Ja.
Oder weiß ich nicht, häkeln oder irgendwas. Das heißt, also da ist es einfach auch wichtig, vielleicht auch einfach mal eine Beratung auch, wenn ich merke, okay, mein Kind ist Linkshänder und ich selber bin Rechtshänder. Es gibt in ganz Deutschland sehr viele Linkshänderberater, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und genau, die arbeiten teilweise auf Honorarbasis oder sind teilweise auch in ergotherapeutischen Behandlungen eben tätig. Die können da auch mal ganz gut auch Hinweise geben. Zum Beispiel eben, es gibt zum Beispiel eine Schreibunterlage für Linkshänder. Und dann kann man ja auch schon mal, weiß ich nicht, wenn das Kind im Malalter ist, dann auch mal diese Unterlage kaufen, wenn ich merke, okay, das ist so eine Linkstendenz, weil das Blatt da einfach, da ist so eine Markierung drauf, wie ich das Blatt hinlege und dann liegt das Blatt eh schon mal ein bisschen schief und dann lernt so ein Kind eigentlich ganz schnell schon mal, wie man das Blatt dreht und da gibt es eigentlich ganz, ganz, ganz gute Tipps.
Also ich habe da auch, muss ich sagen, echt gute Erfahrungen gemacht bei mir. Ich hatte schon Kinder in der Einrichtung, die bei so einer, ich glaube, das hieß dann Linkshänder-Schule oder so. Das war dann, in der Form war es bei einer Ergotherapeutin. Das waren dann auch mehrere Kinder, die da zusammen in einer Gruppe waren, die eben alle Linkshänder waren. Und die haben dann einfach, wie du es gesagt hast, ein paar Sachen geübt. Ja, weil es eben manchmal, gerade wenn kein Elternteil Linkshänder ist, das schwierig ist, das zu zeigen. Und
wie schön
ist das? Das finde ich einfach nur eine Stärkung. Und dann sehen die auch, ich bin nicht der einzigste Linkshänder. Es gibt noch ganz viele. Gibt es ja auch, ja. Auch wenn wir mehr Rechtshänder auf der Welt haben, aber es gibt viele Linkshänder. Und
da kommt auch wieder das Modelllernen durch.
Genau.
Dass die Kinder einfach auch ein Vorbild haben.
Das genau. Und ich glaube dann, das ist einfach auch, kann einfach, glaube ich, ein Vorteil für den Schuleintritt sein, dass dann ich da schon gefestigt bin, weil es gibt ja auch zum Beispiel Spitzer für die linke Hand, genau. Aber wenn ich dann falsch rum spitze, funktioniert es nicht, wenn es mir keiner gezeigt hat, wie rum die Spitzrichtung dann sozusagen ist.
Ja.
Und ich möchte es noch ein Vorteil für Linkshänder noch sagen, weil ich glaube, manchmal ist es so als Linkshänder eben schon ein bisschen schwieriger. Genau, mein Mann, meine Kinder sind große Handballfans und spielen auch selber Handball, genau, und ich weiß es nur da, ist es zum Beispiel super, Linkshänder zu sein. Also wenn ich mich beim Handball anmelde und ich sage, ich bin Linkshänder, dann sagt der Handballverein, super, dich brauchen wir, weil einfach von diesen 6 Positionen auf dem Spielfeld im optimalen Fall 2 Positionen vom Linkshänder besetzt sind, weil die dann nämlich auf der rechten Seite ja den besseren Winkel haben.
Sehr schön. Und weißt du, da sieht man mal wieder...
Mein Mann hätte sich gewünscht, dass unsere Kinder Linkshänder werden, sind sie aber nicht geworden.
Da siehst du mal, wie wichtig, oder dass jeder Mensch ist. Das ist mir immer so wichtig, Eltern zu sagen, die haben immer so viel im Kopf von, was funktioniert nicht und wo gibt's Probleme und wo gibt's Schwierigkeiten. Einfach ihnen mit auf den Weg zu geben, jedes Kind findet seinen Platz auf dieser Welt. Ja, also sei es noch so... schwierig oder sonstiges, ja, für jeden ist ein Platz schon vielleicht auch vorbestimmt. Ja,
definitiv.
Jetzt sind wir bei dem nächsten Punkt, Marlina, genau, jetzt geht es darum, was ist denn zu tun bei ungeklärter Händigkeit? Also ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viel, wo man jetzt vermuten kann, dass eine ganzheitliche Beobachtung im Alltag ganz was Wichtiges ist. Ja, das heißt, achtet einfach darauf, mit welcher Hand dein Kind intuitiv und ungeplante Handlungen arbeitet. Sprich mal die Tür aufmacht, ja, sich mal kämmt, das Spielmaterial aufnimmt, ja. Aber auch mal, lass es mal tanzen, lass es sich mal drehen, ja. Also Rechtshänder haben auch eine Seite, eine bevorzugte Seite, wie sie sich zum Beispiel im Kreis drehen. Dann eben so Sachen wie, kann dein Kind die Körpermittellinie kreuzen? Macht euch mal den Spaß, liebe Eltern. Und wenn ein Kind ein Rechtshänder ist und es immer den Essteller auf der rechten Seite hat, macht doch mal den Spaß und schiebt den Essensteller mal auf die linke Seite und guck mal, ob das mit dem Kreuzen gut funktioniert, ja, oder auf die andere Seite. Und wenn da so ein Kind mit Stuhl schon mal wieder den Teller auch zurückholt, ja, dann kann das vielleicht auch schon ein Dienst dafür sein. Also ganz, ganz, ganz einfache Sachen. Oder ihr beobachtet schon in der Entwicklung, dass das Kind ständig irgendwie eine Hand im Stutz hat, ja, um sich eben in der Aufrichtung zu stabilisieren. Dann natürlich auch, ob es deutliche motorische Unsicherheiten gibt. Ja, eben diese in der Gesamtmotorik eben auch. Da sieht man wieder, ob die Gehirnhälften gut zusammenarbeiten, im Gangbild, im Laufbild, arbeiten beide Seiten flüssig zusammen. Dann eben auch, ob so ein Kind häufige Handwechsel hat mit Spielsachen. Ja, kann das von rechts nach links geben. Dann, ob das Kind eine verkrampfte Stifthaltung hat. Oftmals ist es ja schon so, das Kind mag ja schon gar nicht malen. Warum denn? Weil es immer irgendwie merkt, es kommt nicht weiter. Es sieht bei anderen auch anders aus und es kostet viel Kraft. Und ja, da kommt es einfach.
Generell dann so feinmotorische Tätigkeiten, gell, werden dann so ein bisschen vermieden, habe ich so manchmal den Eindruck.
Genau,
weil sie eben merkt, dass es so schwierig geht.
Ja, also das heißt eigentlich, man ermüdet auch schneller. Und da sind wir jetzt wieder vorhin, hast du ja gesagt, dass ein Kind vielleicht auch einfach Konzentrationsprobleme entwickelt. Ja, weil alles im Leben so viel mehr Kraft kostet, ja.
Und es geht schon irgendwie, gell?
Es geht schon irgendwie.
Es fällt vielleicht auch gar nicht so im ersten Blick auf. Genau, weil Kinder eben sehr anpassungsfähig sind und sich dann da oft schon irgendwie durchwursteln. Aber wenn man dann eben doch genauer hinguckt, dann stellt man vielleicht fest, ach, weil das so ist, ist das so. Also es ist so oft so dieser, so wie so ein kleiner Rattenschwanz, der dann da so weitergeht.
Und meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, dass Kinder, die Probleme haben, eine bevorzugte Hand zu finden, oftmals auch noch mehrere Probleme haben. Also kommt nicht nur die Händigkeit daher, sondern da kommt dann einfach auch noch allgemeine Entwicklungsauffälligkeiten dazu. Und deswegen ist so eine wache Beobachtung ganz was
Kann
Wichtiges.
Kann einfach auch ein Indiz sein, gell? Genau. Ja, mir ist noch wichtig zu sagen, auch der Austausch mit dem Kindergarten, mit der Kindertagesstätte ist mit Sicherheit hilfreich, weil da einfach nochmal eine Beobachtung von dem Fachpersonal stattfindet. Und gerade wenn Eltern sich unsicher sind, dann denke ich, kann das auch ein guter erster Anlaufpunkt sein, dass man da einfach auf die Mitarbeiter zugeht und mal nachfragt, ja, wie ist das denn im Kindergarten? Stellen Sie das oder jenes auch fest? Oder ist das noch im normalen Rahmen? Weil wir ja vorher zum Beispiel auch gelernt haben, dass es bis zu einem bestimmten Alter auch ja noch normal sein kann, dass Kinder noch mit rechts oder mit links malen und da noch wechseln, genau. Und ja, die Mitarbeiter, denke ich, in den Kindertagesstätten haben nochmal ein anderes Auge einfach drauf, ja, und haben natürlich auch nochmal eine andere fachliche Kompetenz dahinter. Genau, also das wäre so wäre meine Idee, dass man das so dass der erste Anlaufpunkt vielleicht
ist. Und tatsächlich, also da finde ich schon auch, also wenn dann so ein Kind schon mal ein Vorschulkind ist und es dann schon relativ viel auch mit Stift arbeiten soll, dann ist es natürlich viel schwieriger da zu starten. Also deswegen, liebe Eltern, beobachtet eure Kinder einfach schon im Vorfeld, weil da kann man im Vorfeld wirklich schon ganz viel tun und ganz viel anbieten, damit das einfach, dann einen einfacheren Verlauf hat und es weniger anstrengend ist.
Genau, und ja, um eben ein Kind noch da weiter zu unterstützen mit der Händigkeit oder eine Händigkeit zu finden, ist noch ein Vorschlag von uns, dass man viele Sachen auch einfach mittig anbietet. Ja, solange das eben noch nicht feststeht, ist rechts oder links die Hand, die dominanter ist. Das heißt, eine Zahnbürste, Gabel, Löffel, Stifte immer mittig vor den Körper hinlegen, um eben nochmal besser zu beobachten, welche Hand ist denn die zugreift, weil in der Regel ist es schon so, dass die Hand, die spontaner und häufiger zugreift, dann auch die dominante Hand ist. Und so kann man es vielleicht auch noch leichter rausfinden, welche ist denn die Hand, die da die dominante Hand ist.
Ich habe da tatsächlich noch einen ganz kleinen Tipp. Also ich habe letztens von Krippen gehört oder von einzelnen Gruppen oder Kollegen, die schon in der Krippe anfangen, also wir reden da im Alter bis zu 3 Jahren, wo die Kinder dann mit Messer und Gabel essen sollen. Und also das finde ich einfach viel zu früh, weil so ein Kind ist erstmal an einer Hand, ja, das kämpft mit einer Hand. Und dann das zweite schon dazu zu legen, wenn man sich vorstellt, Messer und Gabel liegen ja dann auch noch in unterschiedlicher Hand, je Händigkeit, dann verwirrt es die Kinder so sehr. Und ja, da kann man ganz viel Stress rausnehmen. Ja, es ist erstmal wichtig, dass so ein Kind überhaupt den Löffel oder den Gabel zum Mund
bringt. Also erstmal die Augen-Hand-Koordination ein bisschen,
beziehungsweise ausprobieren,
Hand-Mund-Koordination funktionieren.
Und mit welcher Hand fühlt sich's besser an? Mit welcher Hand kriege ich es geschickter in meinen Mund? Ja, da ist so viel mehr Lernen drin, wie dann schon vielleicht Messer und Gabel, was so ein bisschen, ja, ambitioniert ist, aber ja, manchmal vielleicht auch einfach eher im Weg steht.
Ich glaube, ich habe letztens erst einem Linkshänderkind geholfen, das Fleisch zu schneiden. Und dann ist mir wieder aufgefallen, wie schwer das eben ist, weil ich ja dann quasi Gabel und Messer für mich quasi verkehrt rum hatte. Ja, für das Kind war es ja dann richtig. Aber das fand ich total schwierig, mit der anderen Hand dann zu schneiden.
Ja, und mir ist aufgefallen, dass es teilweise Messer gibt, die auch wirklich dann die Schneide auf der verkehrten Seite haben. Also wenn du mal schaust, diese Rufflung.
Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Dass sie nicht beidseitig ist, sondern nur auf einer Seite ist sozusagen. Gell? Also auch wieder für Rechtshänder
auch eigentlich. Auch wieder eigentlich für Rechtshänder gemacht. Ja, was kann man noch tun bei unklarer Händigkeit? Also natürlich eine kinderärztliche Beratung. Meistens raten natürlich auch schon Kinderärzte dazu, schon im Babyalter, ja, wenn gemerkt wird, okay, das Baby dreht sich in der Rückenlage nur über eine Seite. Also das wäre schon was ich als Eltern mal ansprechen würde.
Ja? Oder wenn es den Kopf immer nur auch so zu einer
Seite legt. Genau, wenn es den Kopf nur zu einer Seite legt. Da kann Physiotherapie, da kann Osteopathie schon ganz viel machen, weil es einfach dann eben schon so kleine Anzeichen gibt, dass einfach es vermieden wird, sich über eine Körperseite zu drehen oder den Körper zu halten oder. Hier können auch Chiropraktoren weiterhelfen, eben eventuelle Knochenblockaden zu lösen. Genau, das ist jetzt keine klassische schulmedizinische Sicht auf die Dinge, das weiß ich schon, aber ich habe da einfach auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich freue mich so, Marlina, im nächsten Podcast werden wir eine Chiropraktorin haben hier, die uns hier Rede und Antwort steht, weil oftmals das für Kinder und auch für Eltern so verwirrend ist. Was ist ein Chiropraktiker, was ist ein Chiropraktor, was ist ein Osteopath? Genau, um da ein bisschen, ja, Licht ins Dunkel
zu bringen. Genau, und auch vorzustellen, was es für Möglichkeiten einfach gibt.
Ja, ich freue mich da super.
Genau. Ja, wenn sich dein Kind im Schulalter nähert und eben noch immer keine klare Handpräferenz zeigt oder eben noch beide Hände gleich oft und inkonsequent nutzt, würde ich eben auch mit dem Kinderarzt sprechen. Und dieser kann den Entwicklungsstand überprüfen und gegebenenfalls dann auch eine Überweisung für zum Beispiel Ergotherapie ausstellen. Genau, wir haben es jetzt oben auch gesagt, dass auch Osteopathie oder Chiropraktie auch was sein kann, was helfen kann. Aber wie ich weiß, wird das nach wie vor nicht von den Kassen gezahlt. Ich glaube, müsste man immer
irgendwie Physiotherapie Zusatz und Osteopathie schon oft mittlerweile bei den meisten Krankenkassen, genau. Chiropraktik leider nicht.
Genau, aber in ganz vielen ergotherapeutischen Praxen, gerade wenn das Kind eben zu kurz vorm Schulalter steht oder im Vorschulalter eben ist, kann man sich, denke ich, zumindest mal beraten lassen oder eben da auch eine Behandlung anfangen, die dem Kind eben nochmal hilft.
Darf ich da noch was einschmeißen? Ja, klar. Weil ich da schon oft so gehört habe, oft auch bei mir in der Praxis, dass die Eltern oft sagen, ja, das habe ich schon oft mit dem Kinderarzt besprochen. Da ist es ganz wichtig, vielleicht auch einfach nochmal nachdrücklicher zu sein und zu sagen, wirklich ganz vehement, ich bräuchte ein Rezept, ich will ein Rezept und da einfach dann vielleicht auch schon wirklich mit 4, 4,5 starten. Also ja, wenn man dann merkt, also Ergotherapeuten, die machen das so spielerisch und so. Ja. Es muss noch nicht gleich die Arbeit mit dem Stift im Vordergrund stehen. Nee. Das sind ganz andere Sachen noch ganz wichtig.
Oft holen die ja auch Sachen nach, gerade wenn ein Kind nicht gekrabbelt hat, dann üben die so diese Kreuzkoordinationsbewegungen.
Genau, Basis an.
Genau, die schauen sich die Basis an, um dann auf diese Basis eben aufzubauen und dann ist es ja auch oft so, dass sich das eine vom anderen ergibt. Also wenn dann das eine besser läuft oder besser funktioniert im Gehirn, dann kommt das andere ganz von alleine nach.
Genau,
also, ich glaube, wir haben da beide gute Erfahrungen gemacht, dass wenn die Dinge, sag ich mal, sogar vielleicht schon vor dem Vorschulalter nochmal so ein bisschen einen Stups bekommen haben in die richtige Richtung, dass dann vieles darauf folgende einfach viel leichter nochmal geht.
Genau. Ja, und da auch nochmal der Tipp, also natürlich werden vielleicht auch wieder andere Zeiten kommen, aber momentan haben einfach auch die ergotherapeutischen Praxen ganz lange Wartezeiten. Mm. Also ich habe letztens was gehört von 7 Monaten. Mm. Also da auch, wenn man da so ein bisschen schon Sorge hat und es ein bisschen dahin geht, lassen Sie sich einfach auf die Warteliste setzen, auch wenn es vielleicht noch dauert, aber dann haben Sie schon mal einen Fuß in der Tür.
Und wenn sich dann doch anders entwickelt, also die Ergotherapeuten sind da auch nicht böse, wenn man den Platz dann wieder absagt, weil die haben eben diese Wartelisten, dann kommt einfach der nächste andere an die Reihe. Ja. Also das empfehlen wir auch immer in den Elterngesprächen, wo wir sehen, eventuell könnte es da zu einem Bedarf kommen, lieber schon mal sich auf die Warteliste setzen lassen.
Ich wäre ein schlechterer Reflexintegrationstrainer, wenn ich nicht auch das tatsächlich als positive Maßnahme deklarieren könnte, weil wir da einfach schon sehen, dass sich einfach dann solche Dominanzen nochmal besser herausarbeiten können. Ja, eben dann nochmal Führungsauge auch besser. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen, ja, man wünscht sich schon, dass Kirschen am Baum hängen, aber man muss erstmal den Unterbau dafür schaffen und dazu brauche ich erstmal eine gute Vernetzung fürs Gehirn. Das gibt es ja schon, aber da gibt es viele Umwege, da gibt es Stau, da steht, ich sage immer, da sitzt ein Elefant auf der Straße. Und ja, da.
Oder es ist nur ein kleiner Weg vorhanden und der muss zur Autobahn ausgebaut werden.
Zur Autobahn, genau. Also, das kann auch immer noch eine hilfreiche Maßnahme sein, um da einfach auch weiterzukommen. Wir haben da ja einen eigenen Podcast dazu gemacht, genau wie frühkindliche Reflexe eventuell das Lernen, die Entwicklung, das Verhalten noch einschränken können. Ja, hören Sie da auch gerne oder hört ganz gerne da auch einfach mal rein.
Oh, sind wir heute wieder im Siegelland?
Ja, ich bin wieder
die ganze Zeit? Nee, ich hoffe nicht.
Nein. Wir waren jetzt eigentlich immer gut, Marlina.
Ja. Ja. Ja, heutzutage weiß man ja Gott sei Dank im Vergleich zu früher, es gibt nicht die richtige Hand oder die falsche Hand. Das war ja vor, sag ich mal, einigen Jahrzehnten noch ganz anders. Da wurden ja auch die Kinder noch umgeschult sozusagen. Man weiß ja, dass das eben genetisch veranlagt ist und dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Und genau, dass sich eine Hand einfach zu der dominanten Hand entwickelt in der Regel.
Ja, jetzt sind wir am Ende von unserem Podcast, rechte oder linke Hand. Wir wünschen uns, wie immer, ein paar Tipps für euch gegeben zu haben. Ja, und freuen uns eben total auf unser nächstes Thema, bei dem wir eine Chiropraktorin zu Gast haben werden, die uns von ihrer Arbeit erzählt. Bis dahin, eine gute Zeit.
Genau.
Genießt den Sommer, oder bei uns ist es sehr heiß. Ja. Ich habe schon überlegt, wir könnten auch mal einen Podcast draußen aufnehmen, aber da stören uns immer die Außengeräusche.
Ja, gerade hier bei dir sind ja hier, ich glaube, wir haben schon öfters gesagt, dass wir hier in so einem kleinen Bauernhof deine Praxis oben ist. Genau, wenn man da die Fenster aufmacht, dann hört man den Hahn ganz gerne, gell? Oder auch mal eine Kuh muhen.
Ja, genau.
Aber, ja. Dann gehen wir jetzt nach draußen.
Dann gehen wir jetzt nach draußen. Also, eine gute Zeit euch allen. Tschüss.
Tschüss.